Musikfest im Radio. Das Magazin zum Schleswig-Holstein Musikfestival. Musikfest im Radio bringt das Festival-Feeling direkt ins Wohnzimmer. Mit spannenden Künstlerinterviews, aktuellen Konzertkritiken, Terminhinweisen und einer reichen Auswahl klassischer Musik.
Willkommen bei der 7. Ausgabe von Musikfest im Radio. Ich bin Angelika Wolf und führe Sie durch die Sendung, für die Michael Lupatsch verantwortlich ist. Und für die Technik sorgt heute Pauline Groß. Wir sind wieder im ganzen Land unterwegs gewesen und berichten in Interviews und Konzertbeiträgen über die verschiedensten Veranstaltungen an unterschiedlichen Spielstätten. 3 Grammys und der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland zählen zu den Auszeichnungen des renommierten Bassbaritons Thomas Quasthoff. Seit 50 Jahren steht er auf den unterschiedlichsten internationalen Bühnen. Sein Repertoire reicht mittlerweile vom klassischen Gesang über Dozententätigkeit und Moderationen bis hin zum Jazzgesang. My Favorite Songs heißt das Programm, mit dem Thomas Quasthoff am 17. August in Stade und am 19. August in Kiel auftritt, zusammen mit einem Instrumentaltrio. Andreas Guballa hat mit Thomas Quasthoff gesprochen.
Sie kommen am 19. August mit Ihrem Jazzquartett auf die Grusenkoppel nach Kiel. Was erwartet denn das Publikum bei Ihrem diesjährigen Programm?
Wissen Sie, wir machen eigentlich immer ein Programm, dass wir irgendwelche Popsongs nehmen und die für uns jazzmäßig verarbeiten. Und so ist auch das Programm sehr vielfarbig und ganz sicher nicht langweilig.
Erzählen Sie ein bisschen was zu dem Wir. Wer sind Ihre 3 Mitstreiter?
Also, es ist einmal der gerade zu Recht mit dem WDR Kulturpreis für Jazz ausgezeichnete 26-jährige Pianist Simon Ostländer. Ein wirklich fantastischer Pianist und Keyboarder. Obendrein auch noch einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Dann ist es der wunderbare, hochvirtuos spielende, großartige Musiker Dieter Ilk aus Freiburg. Und es ist der nun wirklich international sehr bekannte Schlagzeuger Wolfgang Hafner, auch einer meiner wirklich engen Freunde, der unter anderem mit El Giro, Pat Metheny, Mitch Forman gespielt hat und all solchen Leuten. Wir versuchen einfach schöne Musik zu machen.
Das klingt auch ein bisschen nach Familienausflug in den Norden und Spaß.
Also ich kann Ihnen sagen, das ist bei jedem, das hat jetzt gar nichts mit dem Schleswig-Holstein-Festival zu tun. Ich kann nur, und das habe ich auch übrigens in meiner klassischen Zeit gemacht, ich kann nur mit Menschen zusammenarbeiten, die ich mag und mit denen ich befreundet bin. Ich habe das ein einziges Mal machen müssen. Das war eine Zweckgemeinschaft, weil ich eine Artist in Residence hatte beim New York Philharmonic Orchestra. Und musste da mit einem Dirigenten zusammenarbeiten. Den Namen sage ich aber jetzt nicht. Das war so unerträglich und ab da habe ich mir geschworen, ich möchte nur noch mit Menschen arbeiten, denen es wirklich auch die Musik geht und nicht um sich selbst.
Das Schleswig-Holstein Musikfestival feiert in diesem Jahr ja 40-jähriges Jubiläum. Sie seit Jahren regelmäßig zu Gast. Was bedeutet Ihnen denn dieses Festival?
Ich glaube, dass in diesen Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, jedes Musikfestival ein Zeichen setzt. Wir brauchen die Kultur, wir brauchen auch die Kultur in unserem Land mehr denn je. Das haben nur unsere Politiker noch nicht begriffen. Ich glaube, Menschen wollen Musik hören, wollen Musik live erleben und deswegen sind solche Festivals wie Schleswig-Holstein-Festival, Rheingau-Musikfestival gerade in Deutschland wahnsinnig wichtig und haben eine dementsprechend sehr, sehr, sehr wichtige Aufgabe.
Sie haben 2012 ja das Genre gewechselt vom Opernfach zum Jazz. Wenn Sie zurückdenken, war der Sprung in den Jazz für Sie damals eine Befreiung oder auch ein Risiko, ein Wagnis?
Weder noch. Also erstens habe ich immer neben meinem klassischen Gesang auch Jazz gesungen. Nur eben entsprechend sehr viel weniger, weil ich die Zeit gar nicht hatte, Jazz viel zu machen, weil ich viel zu viel klassische Konzerte gesungen habe. Aber Jazz habe ich immer zwischendurch auch gemacht. Also sagen wir mal so, es ist ein anderer Umgang mit Musik. Das stimmt schon. Weil in der Klassik dann doch alles festgelegt ist die Tonlängen, die Dynamik ist festgelegter als im Jazz. Also insofern ist der Umgang mit Musik schon deutlich auch freier. Aber Befreiung wäre ein bisschen hart. Ich habe schon auch sehr, sehr gerne Schubert-Lieder, Brahms-Lieder, Schumann-Lieder, Mozart und so etwas gesungen. Das hat mir schon sehr viel Freude gemacht.
Inwieweit unterscheidet sich denn Ihre Herangehensweise an ein Jazzprogramm von eben Ihrer früheren Arbeit im klassischen?
Ich bin wirklich, glaube ich, ein Sänger, der wirklich absolut vom Wort kommt. Also mir ist schon wichtig, dass die Leute auch verstehen, was ich da singe. Und das war mir in der Klassik genauso wichtig. Also ich wähle ja auch nur Stücke aus, sagen wir mal, die mich selber auch berühren. Ich wähle ja keine Stücke aus, die mir keinen Spaß machen zu singen. Das wäre ja höchst masochistisch. Insofern, ich gehe vom Wort aus und versuche das einfach auch so gut wie möglich zu tun.
Sie haben sich ja immer politisch und gesellschaftskritisch oder gesellschaftlich geäußert. Welche Rolle spielt dann Kultur Ihrer Meinung nach gerade im aktuellen gesellschaftlichen Klima?
Ich kann Ihnen jetzt zum Beispiel nur mal von meiner Hochschule berichten. Ich bin zwar seit März in Pension, habe aber noch einen Lehrauftrag, weil ich drei Studenten, die sich gewünscht haben, dass ich sie sozusagen bis zum Abschluss führe und leite. Wir haben jedes Jahr mit Kürzungen zu kämpfen. Und das betrifft natürlich alle Bereiche des sozialen Zusammenlebens. Und davor ist natürlich auch die Kultur nicht gefeit. Ich glaube nur, dass die Bedeutung von Kultur einfach extremst unterschätzt wird. Ich glaube wirklich, dass die Politik immer noch nicht begriffen hat, dass Musik ein ganz zentraler Punkt des sozialen Zusammenlebens ist. Das fängt beim Kindergarten an. Also wenn mir heute Kindergärtnerinnen erzählen, dass sie im Grunde genommen keinerlei Weiterbildung haben, was zum Beispiel Liedersingen angeht und Kinder nicht mehr mit Musik aufwachsen, das finde ich ganz gruselig. Also wenn ich selber zurückdenke, was meine Mutter alleine mit uns gesungen hat oder mein Vater, also wenn wir irgendwie auf Reisen waren im Auto, wurde immer gesungen. Ich kenne das gar nicht anders. Und das findet ja heute fast nicht mehr statt. Entweder arbeiten beide Eltern, das heißt also weder in den Schulen noch in Früherziehung findet sowas statt. Und das ist ein Jammer. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Und das dehnt sich ja fort. Wer geht denn in Konzerte, wenn es nicht von Jugend an sozusagen mitgegeben wird? Also ich glaube einfach, dass Musik eine unglaublich wichtige gesellschaftliche Bedeutung hat. Und ich glaube, dass die Politik das total unterschätzt.
Viele Menschen, viele vor allem ja auch wahrscheinlich Politiker sagen, Künstler sollen unterhalten, nicht Stellung beziehen.
Entschuldigung, was ist denn Kultur? Kultur ist ein Teil des gesellschaftlichen Zusammenlebens und damit auch politisch. So. Und wenn ich mir angucke, dass im Augenblick von den etablierten Parteien eine Politik gemacht wird, die sozusagen die Wähler, ich denke manchmal fast mit Absicht, in die Arme von Rechtsradikalen treibt, dann ist mein Beruf hochpolitisch. Ich mache ja keine politische Werbung. Ich werbe ja nicht für irgendeine Partei. Aber wenn ich einen Satz sage, meine Damen und Herren, wählen Sie bitte so, dass ich mich als Künstler im Ausland nicht schämen muss, dann ist das ein klares politisches Statement und die Leute wissen auch ganz genau, was ich damit meine. Und ich finde, dass wir etablierten Künstler sogar die Pflicht haben, auch da ganz klar Flagge zu zeigen.
Damit kommen wir nochmal zum Schluss zum Festival zurück, was ja auch Flagge zeigt durch Ihren Kulturauftrag, was seit 40 Jahren es schafft, die Brücke zu schlagen zwischen Klassik und aber eben auch, ich sag mal, Populärmusik in Anführungsstrichen. Wie finden Sie denn diese Brückenbaufunktion? Ist Ihnen das gelungen?
Ganz ehrlich, fragen Sie doch das Publikum. Also das muss ja einen Grund geben, warum die Leute kommen. Es ist ganz bestimmt, glaube ich, nicht meine Körperbehinderung, weil ich bin jetzt 51 Jahre in diesem Beruf und ich meine, die Leute, die in Konzerte gehen, in meine Konzerte gehen, die wissen, dass ich körperbehindert bin. Also die Sensation ist da weg. Also gehen die Leute in die Konzerte, weil sie, glaube ich, wissen, dass sie was Gutes geboten bekommen und auf hohem Niveau. Und sie wissen auch, dass ich als Künstler versuche zumindest, jeden Abend alles zu geben, was ich geben kann. Also halbgar, das kann ich gar nicht. Also entweder ich gebe 100% oder ich gehe nicht auf die Bühne. Ich glaube, dass Qualität einfach eine ganz große Rolle spielt. Und solange ich weiß, dass ich das kann, mache ich das auch noch.
für die wenigen Karten, die es eventuell noch für die Grusenkoppel gibt, warum sollte man sich Ihr Konzert auf keinen Fall entgehen lassen?
Weil dort Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau stattfindet. Mit Farbenreichtum, mit Emotionen, mit einer ganz, ganz großen Spielfreude unter uns, auch auf der Bühne. Ich glaube, das teilt sich auch mit. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also wer gerne musikalisch auf hohem Niveau unterhalten werden möchte, sollte in dieses Konzert gehen.
Akkordeon Explosiv hieß das Konzert, das am 9. August in Meldorf zu hören war. Der Akkordeonist Martinas Levickis, den wir Ihnen in der letzten Sendung im Interview vorgestellt haben, musizierte zusammen mit dem Dogma Chamber Orchestra Musik von Barock bis Tango. Marion Weyers war dabei und ihr Bericht beginnt gleich mit ihrem Gesamteindruck.
Eins muss ich vorweg sagen, eine rundum gelungene Veranstaltung. Martinas Levickis, 1990 geboren, stammt aus Litauen und setzt sich als Grenzgänger der klassischen Musik über tradierte Konventionen und Klischees hinweg, so heißt es im Programm. Das Dogma Chamber Orchestra unter der Leitung von Mikhail Gurevich zählt zu den renommiertesten Kammerorchestern Europas. Besonders an diesem Orchester ist, dass alle tatsächlich im Stehen spielen und selbstbestimmt musizieren. Das heißt Intuition, Blickkontakt und das alles funktioniert auf den Punkt genau. Das haben alle Musiker unter Beweis gestellt und das war hervorragend. Auch die Harmonie zwischen Mikhail Gurevich und Martinas Levickis war deutlich spürbar durch Blickkontakte, durch die Kommunikation, die untereinander auf der Bühne stattfand. Das Programm startete mit einer Streichersinfonie von Felix Mendelssohn. Da trat das Dogma Chamber Orchestra unter der Leitung von Mikhail Gurevich auf, der selbst auch die erste Violine spielt. Es folgten Stücke von Corelli, Gaiano, Glas und Piazzolla. Hierbei kam es auf das Zusammenspiel zwischen Orchester und Akkordeon an. Eine sehr ungewöhnliche Konstellation, die aber für mich ganz besonders war und vor allen Dingen besonders hervorragend, denn Orchester mit Piano bzw. Flügel kennt man eher, als dass ein Akkordeon spielt, aber genau das machte den harmonischen Klang aus. Was auch besonders als Zuschauer war, war die gegenseitige Abstimmung. Das Dogma Chamber Orchestra bestand aus 12 Violinen, 3 Celli und 1 Bass. Innerhalb des ganzen Programms war die unheimliche Spielfreude aller zu sehen. Alle Musiker spielten im Stehen und stimmten sich per Blickkontakt untereinander ab. Es gab also keinen Dirigenten. Was besonders war, war wirklich, dass auf den Punkt gespielt wurde. Und das war so herausragend, auch diese Spielfreude, die sich übertragen hat. Es war für mich eine neue Erfahrung, die Akustik im Dom kennenzulernen, die auch besonders gut und unverstärkt daherkam. Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist, wie ein Musiker das Instrument selbst erlebt und die Musik spürt. Das war so herausragend und ist bei mir so nachhaltig in Erinnerung geblieben. Da die Aufnahme nicht so hervorragend geworden ist, habe ich für Sie ein Musikstück rausgesucht, was an dem Abend auch dort gespielt wurde. Sie hören also jetzt eine Aufnahme von Martinas Levickis Interpretation von Philipp Glass, den 3. Satz aus dem Tirol-Konzert. Im Anschluss spielte das Akkordeon noch einmal mit dem Orchester zusammen. Zum Schluss spielte das Orchester noch 2 Stücke ohne das Akkordeon. Ich habe für Sie noch ein Stück rausgesucht des Dogma Chamber Orchestras und zwar von Mikhail Gurevich persönlich geschrieben. Das Stück heißt Breathing und wurde als Zugabe gegeben. Bei der Fassung, die ich für Sie rausgesucht habe, sind noch ein Xylophon und ein Percussion und andere Instrumente vorhanden, die es im Dom nicht gab. Dennoch möchte ich Ihnen dieses Vergnügen nicht vorenthalten. Hier war von Anfang bis Ende die Kommunikation mit dem Publikum vorhanden und hervorragend. Ich habe viele Menschen getroffen, die unheimlich beeindruckt waren von dieser Art des Konzerts, weil es eben so besonders war, dass ein Akkordeon mit einem Orchester auftritt. Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist, wie ein Musiker das Instrument selbst erlebt und die Musik spürt. Das war so herausragend und ist bei mir so nachhaltig in Erinnerung geblieben.
Dieser Klezmermusik des österreichischen Styrien-Klezmer-Orchesters möchten wir Sie gerne auf den nächsten Beitrag hier bei Musikfest im Radio einstimmen. Am 10. August gab es in dem großen Saal der Musikhochschule Lübeck ein Konzert zu einer besonderen Veranstaltungsreihe. Als Special Guest war der Klarinettist David Orlowski eingeladen. Michael Lubatsch war dabei und weiß mehr.
Die Masterclass des Schleswig-Holstein Musikfestivals, die sind ja immer eine gute Gelegenheit für alle möglichen Musikerinnen und Musikern, mit weltberühmten, mit bekannten, mit sehr guten Lehrerinnen und Lehrern zusammenzuarbeiten. Wir hatten da eine Masterclass Klavier mit Elisabeth Lörnskaja, Brigitte Fassbender gab eine Masterclass Gesang und über das Konzert, das Abschlusskonzert von der Blechbläser Masterclass mit Matthias Höfs, da haben wir ja schon in der letzten Ausgabe von Musikfest im Radio berichtet. Als letztes stand dann in der Musikhochschule selbst das Konzert der Klezmer Masterclass auf dem Programm. Die Lehrenden waren dabei 4 Musikerinnen und Musiker des Styrian Klezmer Orchestra aus Graz in Österreich und für die letzten beiden Tage dann auch der Klarinettist David Orlowski. Teilgenommen haben fast 40 Musikerinnen und Musiker mit ihren verschiedenen Instrumenten. Wie eine solche Masterclass funktioniert, das erklärt Schlagzeuger Lukas Kleemeyer.
Wir hatten jetzt die letzten 5 Tage einen sehr intensiven Workshop, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt 5 Tage jeweils vormittags und nachmittags hier in der Musikhochschule geprobt, ganz intensiv. Vormittags hatten wir immer thematische Workshops zum Thema Klezmer, zum Thema Verzierungen, Ornamentik, Begleitung. Also wir haben uns ganz an die Wurzeln der Klezmermusik gewagt, haben aber auch über den Tellerrand hinausgeblickt. In ein paar Arrangements haben wir es schon gesehen. Klezmer lässt grüßen. Und am Nachmittag haben wir dann gemeinsam musiziert in der großen Gruppe. Wir hatten hier ein Programm von, ja, man könnte sagen 22 Stücken, die wir vorab schon ausgesendet hatten. Und in der ersten Probe haben wir dann gespielt und es war Wahnsinn. Die Musikerinnen und Musiker haben alles gekonnt. Ich muss nichts mehr erklären. Nein, wir haben auf jeden Fall eine intensive Zeit damit verbracht, vor allem dann an den Nachmittag an diesen Arrangements zu arbeiten, weil in diesen Noten steht nicht wahnsinnig viel drinnen, kann man eigentlich sagen. Also da steht vielleicht die Melodie drinnen, ein paar Akkordsymbole, aber was macht man dann, wenn man nicht Melodie spielt? Und da haben wir jetzt für diesen Abend ganz speziell Arrangements kreiert, die wir das erste Mal spielen für Sie, und das quasi Uraufführungen sind. Das heißt, die werden auch in keiner Konstellation wieder so erklingen. Das heißt, das ist ein ganz besonderes Erlebnis für alle und genau, wir freuen uns. Das nächste Stück ist zum Beispiel so eine Kreation von uns, der Jiddisch Bulgar.
Der Jiddisch Bulgar geht ja zurück auf eine traditionelle Weise, von der es auch an diesem Abend mehrere zu hören gab. Unter anderem auch ein Stück Ott Azoi und da kam sogar Gesang dazu. Das Publikum im ausverkauften großen Saal der Musikhochschule Lübeck, das war ziemlich mitgerissen schon gleich nach den ersten Stücken dieses Workshops oder dieses Konzertes eines Klezmer-Workshops. Manchmal hörten sich aber gerade die vielen, vielen Klarinetten, die mitgespielt haben, auch ja, etwas fremd an. Und auch David Orlowski, der dann beim 6. Stück begrüßt wurde, auch eins, was er selbst geschrieben hat, der bekannte:
Ich für meinen Teil habe noch nie mit so vielen tollen Klarinetten auf der Bühne. Insofern finde ich ein ganz tolles Erlebnis. Ja, wir haben auch ein Stück, was ich geschrieben habe. Und zwar war das auf einer Tournee vor 15 Jahren ungefähr. Wir hatten einen Mandolinisten als Gast bei uns im Trio. Ich weiß, der eine oder andere von euch kennt den vielleicht, der heißt Abi Amital. Und der war schon mal hier, oder? Der hat auf einer Autofahrt sehr lange telefoniert. Ich habe nichts verstanden, jetzt auf Englisch, aber ein Wort ist die ganze Zeit wieder aufgetaucht und es hieß immer so, Zababa, Zababa. Dann habe ich nicht verstanden und dann Zababa, Zababa. Und irgendwie hat mir das Wort gut gefallen vom Klang her. Und dann habe ich ihn gefragt, was das denn bedeutet. Und das heißt sowas wie, super, alles klar, machen wir so. So habe ich dann ein Stück genannt, was in den nächsten Tagen entstanden ist.
bei den Stücken von und mit David Orlowski, dem sehr, sehr bekannten Klarinettisten, da kam ja schon richtig Jubelapplaus auf. Das waren die Stücke Sababa, Juli und auch Ballade. Das war ein bisschen ruhiger und da war ein bisschen weniger Applaus, aber so schneller und so heftiger es ging, desto mehr applaudierte das Publikum in der Musikhochschule im großen Saal in Lübeck. An dieser Stelle möchte ich Ihnen aber auch die Lehrenden noch einmal vorstellen. Wie gesagt, Mitglieder des Styrian Klezmer Orchesters, unter anderem auch der Gründer Ivan Trenev, der das Akkordeon spielt. Albin Krieger spielte die Geige und Johannes Fruwirth die Posaune und auch einmal eine kleine Trompete. Lukas Kleemeyer saß am Schlagzeug. Ivan Trenev bekannte dann noch im Laufe des Abends, dass für ihn sich jetzt die Wege trennen und er das Styrian Klezmer Orchester verlassen wird. Klezmer und Balkan, das ist ja vieles, nur keine musikalische und kulturelle Einbahnstraße. Zwei Universen, deren Klangreichtum, deren Möglichkeiten und deren Spirit bis in die feinsten Details ausgelotet wird, eben vom Styrian Klezmer Orchester. 2021 scharten Ivan Trenev und Moritz Weiß über 20 Gleichgesinnte um sich und das war die Geburtsstunde des Styrian Klezmer Orchestra. Ein Orchester mit individueller Herangehensweise an die Musik, mit Menschen, die sich alles andere als stromlinienförmig einer Stilistik unterwerfen, mit professionellen jungen Künstlerinnen und Künstlern, die nicht nur ihre Talente, sondern auch ihre Persönlichkeit in den Dienst der Musik stellen. Und so war es nur folgerichtig, dass das Schleswig-Holstein Musikfestival diese Gruppe bzw. ein Quartett aus dieser Gruppe als Lehrende für ihre Masterclass in diesem Jahr engagierte. Ivan Trenev selbst wurde 1993 in Stip in Mazedonien geboren. Nach der Musikschule bei Professor Lazarov Toni arbeitete er mit vielen weltbekannten Professoren zusammen. Ivan spielte sein erstes Solokonzert im Alter von 16 Jahren. 2010 gewann er beim Staatswettbewerb in Skopje in Mazedonien und 2011 am internationalen Wettbewerb in Pula in Kroatien den ersten Preis. 2010 spielte er auch beim internationalen Musikfestival Interfest in Bitola, auch in Mazedonien. Seit 2011 war er Student an der Universität für Darstellende Kunst in Graz und seit 2012 auch in der Klasse von Professor Niko Kumuvara. Und hat dann eben 2021 zusammen mit anderen das Styrian Klezmer Orchestra gegründet. Aber an diesem Abend machten nicht nur die vier aus dem Orchester und David Orlowski sowie die über 35 anderen Musikerinnen und Musiker auf der Bühne Musik, sondern auch das Publikum war gefragt, nämlich bei einem sogenannten Nikom. Und was dabei herauskam, das war ganz erstaunlich.
Das war nochmal Klezmermusik von Styrian Klezmer Orchester hier beim Musikfest im Radio. Und jetzt gehen wir zu einer ganz anderen Veranstaltung. Im Stadttheater in Heide und im Kurhaus in Altendorf fand am 7. und am 8. August die Veranstaltung Karneval des Glücks statt. Da wir ja über ein Musikfestival berichten, haben Sie vielleicht sofort bei Karneval an den Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns gedacht. Damit liegen Sie nicht ganz falsch. Ein Trio um die Schauspielerin Katja Riemann trugen Texte unterschiedlicher Autoren vor und spielten Musik verschiedener Komponisten. Es drehte sich dabei immer um Tiere. Marion Weyers hat sich für Musikfest im Radio die tierischen Darbietungen angehört.
Am Donnerstag, dem 7. August, war ich im Stadttheater in Heide und habe dort die Veranstaltung von Katja Riemanns Rezitation besucht. Katja Riemann war also zu Gast und hatte mitgebracht Franziska Hölscher an der Violine und Mariana Schirinian am Klavier, beziehungsweise genauer gesagt am Flügel. Das Programm nannte sich Karneval des Glücks. Dieser Programmname setzt sich aus zwei Werken zusammen, beide von Roger Willemsen. Zum einen das Müde Glück und das zweite ist der Karneval der Tiere, ein musikalischer Abend mit Tieren. Das Programm startete also mit dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns in einer Fassung von Jerko Riimäki mit einem Text von Roger Willemsen. Es waren zu hören die Hühner, der Esel, die Schildkröte, Elefant, Känguru und so weiter und so weiter. Katja Riemann und ihr Ensemble traten vor ausverkauftem Haus auf und die Künstlerin ist ja den meisten weitestgehend auch als Schauspielerin bekannt. Sie las absolut brillant vor und gab den Tieren, die im Programm auftreten, auch unterschiedliche Facetten in der Stimme und auch unterschiedliche Dialekte. Ich habe im Rahmen des Programms Karneval der Tiere zwei Stücke ausgesucht. Das eine ist das Aquarium und das zweite ist der Kuckuck. Katja Riemann unterstützte die Kuckucksrufe beispielsweise mit der Tenorblockflöte und die Klänge, die seitens des Xylophons und Glockenspiels zu hören waren, kamen ebenfalls von ihr. Hierbei handelte es sich um relativ leicht zu spielende Stücke.
Ach, mich bringt jede Arie um. Sei gelobt, Aquarium. Denn hier herrscht, nach Gottes Wille, Einzelheit. Tiefste, tiefe Stimme. Doch wer ganz genau hinhört, zeigt sich ebenso verstört. Denn was intonieren sie, diese Wassertiere, die? Und es irrt, wer unterstellt, immer ging es nur ums Geld. Und woran ich allzeit dächte, wären die Übertragungsrechte. Nein, ich bin Ihnen herzlich leid, diesen Streit ums Copyright. Als mein Schöpfer mich erschuf, schuf er meinen Beruf. Und auch ohne Variation geht nichts. Ohne meinen Ton hört mein reinstes Intervall. Den Rest besorgt die Nachtigall. Und auch dies ruckzuck vorbei, bemüht dich schnell ein Kuckuck sein.
Auch wenn die Darbietung durch Katja Riemann hervorragend war, man merkt einfach, dass sie schauspielerische Ausbildung hat und in der Lage ist, Stimmen facettenreich und auch mit Dialekt darzustellen. Was etwas schade war, war das Outfit der Violinistin, wo man nicht weggucken konnte, weil dieser Anzug, den sie trug, gänzlich ungebügelt war. Ein Stylist und Designer würde sagen, der rote Jumpsuit hat nichts für die Violinistin getan. Was ich persönlich sehr schade fand, war, dass die ganze Zeit kein Kontakt mit dem Publikum gesucht wurde. Das heißt, es fand keine Begrüßung statt und auch zum Ende wurden keine Worte des Abschieds gefunden, keine Danksagung, nichts. Das war für mich sehr befremdlich. Einige Besucher haben sich an der Akustik gestört. Tatsächlich soll es so gewesen sein, dass ab der Mitte des Raumes die Sprache kaum noch zu verstehen war. Das geht natürlich zulasten der Technik und nicht zulasten des Ensembles. Rundherum also eine wirklich gute, gelungene Darbietung, aber mit noch sehr viel Luft nach oben. Als die Rezitation beendet war, ohne Pause zwischendurch, nahm das Trio das Gastgeschenk an und verließ unverzüglich, ich würde fast sagen sprunghaft, die Bühne. Für mich war das sehr ungewohnt. Hier wurde schauspielerisch abgeliefert, wie gebucht und das Programm abgespielt.
Das war eine Studioaufnahme von dem Hornkonzert in S-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, aufgenommen 2023 in Havanna. Und damit kommen wir direkt nach Travemünde. Wir, das sind
Konzis Bumann
und Friederike Bildstein. Mit uns im Studio ist Maren Meinusch, die sich um die Technik kümmert. Am 4.8. wurde es heiß in Travemünde, trotz des damals kalten und regnerischen norddeutschen Sommerwetters. Sarah Willis und das Havanna Lyceum Orchestra brachten karibische Temperaturen mit nach Norddeutschland. In einer Halle der Böbswerft in Travemünde begrüßte Christian Kuhnt, der Intendant des Schleswig-Holstein Musikfestivals, die Gäste, die Hornistin Sarah Willis und das junge Orchester, deren Musik sie soeben schon gehört haben.
Die Hornistin Sarah Willis, geboren in 1968 in den USA, ist rund um den Globus Tokio, Moskau, Boston aufgewachsen. Heute ist sie ein fester Bestandteil der Berliner Philharmoniker. Was man vielleicht wissen sollte, um ihre Position in der Musikwelt richtig einzuschätzen: die Berliner Philharmoniker gelten als eines der besten Orchester der Welt. Sarah Willis war als erste Frau im Blechbläserregister der Berliner Philharmoniker. Ob im Fernsehen, auf YouTube oder auf der Bühne bringt Sarah Willis klassische Musik überall dorthin, wo innovative und kreative Projekte wie Mozart im Mambo geschätzt werden. Was passiert, wenn man die Klassik Mozarts mit dem Rhythmus Kubas verbindet? Sarah Willis hat genau das ausprobiert, mit dem Havanna Lyceum Orchestra.
Dirigiert wurde das Konzert von dem Kubaner José Antonio Méndez Padrón, dem Chefdirigent des Havanna Lyceum Orchestra. Méndez Padrón ist aber nicht nur auf Kuba tätig. Er besuchte das Mozarteum in Salzburg, die Carnegie Mellon School of Music in Pittsburgh und die School of Music in Indiana. Darüber hinaus war er mehrfach Gastdirigent in Bogota und in Salzburg, um nur einige Stationen seines Musikerlebens zu nennen.
Das Havanna Lyceum Orchestra ist eines der talentiersten jungen Ensembles Kubas. Das Orchester besteht überwiegend aus jungen Frauen und Männern, die voller Energie sind. Eine Besonderheit ist, dass das Orchester im Stehen spielt, was für klassische Ensembles sehr ungewöhnlich ist. Doch genau das gibt den Musikerinnen und Musikern mehr Freiheit. Sie bewegen sich zu Musik und interpretieren die Werke mit spürbarer Intensität, wie in der Serenade in D-Dur, Köchelverzeichnis 239 von Wolfgang Amadeus Mozart.
Schon im ersten Satz der Serenade in D-Dur, der Serenata Notturna, wie es auf Spanisch heißt, spürt man die unheimliche Leichtigkeit und Sensibilität der jungen kubanischen Musikerinnen und Musiker, die immer wieder auch als Solo-Instrumentalisten innerhalb des Programms in Erscheinung traten, wie zum Beispiel hier im dritten Satz, dem Rondo. Es ist ein Tanz und getanzt wird auch auf der Bühne. Kleine Tanzschritte, mal eine Drehung, mal schwingende Hüften.
Was passiert, wenn man ein klassisches Mozart-Konzert und mit Rhythmus von Kuba auflädt? Dann entsteht etwas völlig Neues. Rondo a la Mambo, ein Höhepunkt aus dem Projekt Mozart im Mambo. Die Grundlage ist der dritte Satz aus Mozarts Hornkonzert, aber mit kubanischem Rhythmus. Da entstehen Mambo-Rhythmen im Herzschlag. Durch Conga, Claves und Maracas tanzen die Musikerinnen. Sogar die Hornistin und der Dirigent lassen sich von Mambo mitreißen und tanzen kleine Salsa-Schritte. Hier ein kleiner Ausschnitt von Rondo a la Mambo nach Mozarts Hornkonzert, komponiert von Joshua Davis und Juniette Lombida.
Sarah Willis moderiert das Konzert auf Deutsch. Sie erklärt lustig und spritzig, dass sie eigentlich immer gerne alles ein bisschen anders mache. Sie erzählte, dass sie eigentlich nach Kuba gekommen war, um Salsa zu tanzen. Ein Freund habe ihr gesagt, dass es an diesem Abend ein Konzert gäbe, und zwar ein Mozart-Konzert. Sarah Willis war enttäuscht. Mozart gehörte nach Salzburg. Doch an diesem Abend ließ sie sich davon überzeugen, dass Mozart auch gut zu Kuba passt. Das übertrug sich auch auf uns, das staunende Publikum. Ganz beschwingt gingen wir in die Pause.
Im ersten Satz von Johann Sebastian Bach, Brandenburgischem Konzert Nummer 3, arrangiert von Edgar Olivero, treffen zwei Welten aufeinander. Auf der Bühne steht eine klassische Streichergruppe, die wie gewohnt im typischen Bach-Stil beginnt. Ihr gegenüber steht eine Gruppe mit Perkussion und Horn, die mit groovigen kubanischen Rhythmen startet. Sie versuchen zu zeigen, wer am besten spielt.
Es entwickelte sich eine Art spielerischer Kampf auf der Bühne. Die kubanische Gruppe, angeführt von Sarah Willis, versuchte, die klassische Gruppe sozusagen abzuwerben und auf ihre Seite zu ziehen, was letztlich auch gelang.
Ich fand es sehr amüsant, theatralisch und überraschend harmonisch. Die Mischung aus strenger Barockmelodie und lockerer Karibik-Atmosphäre funktioniert erstaunlich gut, mit viel Witz und musikalischem Feingefühl.
Sarah Willis sagte, so hätte es sich anhören können, wenn Bach nach Havanna gefahren wäre. Jenny Peña ist eine blutjunge Kubanerin, Komponistin und Violinistin. Sie ist fast 300 Jahre jünger als Bach. Und sie hat das nächste Werk dieses großartigen Konzertes geschrieben. Samba Son.
Jenny Peña komponiert nicht nur das Werk Samba Son, aus dem Sie eben einen Ausschnitt hören konnten, die nicht nur eine kreative Komponistin, sondern sie ist auch eine begnadete Geigerin. Bei der Aufführung stand sie als zweite Geiger auf der Bühne und begeisterte mit technischer Perfektion. Sie ist sehr talentiert und spielt mit viel Virtuosität. Man konnte den Blick kaum von ihr abwenden, so lebendig und ausdrucksstark war ihr Spiel. Auch der erste Geiger wusste zu überzeugen. In einer überraschenden Passage hielt er seine Geige wie eine Gitarre und spielte Pizzicato auf allen vier Seiten. Eine eindrucksvolle Demonstration seines Könnens.
Das Tolle war, dass Jenny Peña mit ihrer Musik sehr unterschiedliche Stimmungen anfing. Es war traurig, schnell, dynamisch, dramatisch und fröhlich. Ich hatte den Eindruck, dass sich auch das norddeutsche Publikum sehr von dieser karibischen Gefühlsexplosion anstecken ließ.
Ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Am Ende der Vorstellung zeigte das Publikum seine Begeisterung mit tosendem Applaus und lautem Pfeifen. Aber noch war Karibik-Feeling ja nicht vorbei. Dos Gardenias ist ein wunderschönes klassisches Lied, das ursprünglich von der kubanischen Komponistin Isolina Carrillo geschrieben wurde. Es ist eine der bekanntesten Boleros Kubas. Dos Gardenias ist ein sanftes, romantisches Stück, das eine Liebesgeschichte erzählt. Diese musikalische Zärtlichkeit wurde uns von zwei Solisten dargeboten, dem Trompeten Harold Madrigas Frias und der Hornistin Sarah Willis, die sich gegenseitig zu umgarnen schienen.
Es war das vorletzte Werk dieses Abends und zeigte eine ganz andere Seite der kubanischen Musik. Dos Gardenias wurde an diesem Abend in der Böbswerft in Travemünde in einer Fassung des auf Kuba geborenen Jorge Aragon gespielt.
Kubanische Musik kann ebenso beruhigen wie rhythmisch sein. Dieses Konzert hat mich durch die Virtuosität der Musikerinnen überrascht und durch die Vielfalt zwischen Klassik und kubanischen Rhythmen beeindruckt. Die Musiker auf der Bühne spielten mit großer Begeisterung, einem breiten Lächeln und voller Humor. Sie übertrugen diese Freude und gute Laune auf das Publikum. Am Ende des Abends hatten wir nur noch einen Wunsch: tanzen.
Sarah Willis hat mit ihrer lustigen Moderation, ihrer großen Körperpräsenz und ihrem mitreißenden Spiel zwei Welten miteinander verbunden. Die elegante Wiener Klassik und den leidenschaftlichen Sound Kubas. Auf dem Album mit dem gleichnamigen Titel Mozart im Mambo hört man klassische Kornkonzerte von Mozart, aber auch Mambo, Cha-Cha-Cha, Bolero und Son. Mal tanzt Mozart, mal swingt das Horn durch die Straßen von Havanna. Für Sarah Willis war es mehr als ein Album, ein Herzensprojekt, wie sie sagt. Es zeigt, wie Musik Menschen verbindet. Ganz egal, woher sie kommen oder was auf dem Notenblatt steht. Ein Teil des Erlöses des Albums wird in den Kauf von Instrumenten für das Havanna Lyceum Orchestra investiert. Ich bin sicher, wenn wir Sie mit unserer Begeisterung anstecken konnten, werden Sie viel Freude haben, wenn Sie dieses Album kaufen. Es lohnt sich. Dieses musikalische Brückenprojekt Mozart im Mambo zwischen Kulturen, Generationen und Stilen begleitete uns bis zum Ausgang und klang noch lange in uns nach.
Sie hören Musikfest im Radio und das war auch ein diesjähriger Gast des Schleswig-Holstein Musikfestivals, nämlich Momi Maiger aus Afrika mit seiner Band. Wenn Sie an dem bevorstehenden Sommerwochenende noch nichts vorhaben, hat Hanna Bregler, Programmentwicklerin beim Schleswig-Holstein Musikfestival, einen Tipp für Sie.
Und das letzte Musikfest für diesen Sommer findet in Pronsdorf am 16. und 17. August statt. Hier beginnen wir mit einem Saxophonquartett, das Maat-Saxophonquartett, auch aus den Niederlanden. Danach im Kontrast ein Streichquartett und Viertaktmotor, eine Schweizer junge Gruppe, die alpenländische Volksmusik auch neu interpretieren, werden den Samstag beschließen. Und abend gibt es nochmal Folkmusik mit Panfili and Friends, eine rumänische Geigerin, die von Tango über Folk und klassisch einfach Musik spielt, die Ihnen und auch dem Publikum Spaß machen. Am Sonntag starten wir mit einem jungen Pianisten, einer Klaviermatinee. Danach ein 15-jähriger Geiger, sehr talentiert. Also ich weiß nicht, was der noch lernen möchte. Und beenden den Sonntag mit Analog Swing, einer Swingband mit der IBSH Jazz Award-Preisträgerin Laila Nüsten.
Zur Einstimmung auf das Musikfest auf dem Lande in Pronsdorf am 16. und 17. August hören Sie jetzt das Maat-Saxophon-Quartett mit einem sanften Barber Adagio for Strings. Damit sind wir am Ende der Sendung Musikfest im Radio. Und am Mikrofon verabschiedet sich Angelika Wolf. Für die Sendung verantwortlich ist Michael Lupatsch. Und für den reibungslosen Ablauf der Technik sorgte Pauline Groß.
Musikfest im Radio ist ein Gemeinschaftsprojekt von Westküste FM, Lübeck FM und Kiel FM. Ihr findet den Podcast Musikfest im Radio überall, wo es gute Podcasts zu hören gibt.